Wer Jesus bei sich hat, der hat den Himmel, und ihn vergnüget nicht das Weltgetümmel. Er nimmt geduldig an, was Gott beschieden, und schmeckt auch in der Not den ewigen Frieden. Wer Jesus bei sich hat, kann sicher stehen und wird im Leidensmeer nicht untergehen. Wenn ihn der Herr beschützt, was kann ihm schaden? Er wandelt überall auf ebenen Pfaden. Wer Jesus bei sich hat und seine Gaben, der mag mit ihrer Lust die Welt nicht haben. Wer reich in Christus ist, hat genug auf Erden und kann in Ewigkeit nicht reicher werden. Wer Jesus bei sich hat, darf nicht verzagen, kann Welt und Teufelslist siegreich verjagen. Wer Jesus bei sich hat, kann nicht verderben. Wer Jesus bei sich hat, wird selig sterben. Das ist die Zusammenfassung von dem, was wir gestern Abend hörten und auch immer wieder hören aus dem Kolosserbrief. In Kolosser Kapitel 2 will Paulus den kolossischen Christen mitteilen, dass sie an Jesus genug haben. Sie haben an ihm genug, wenn andere sie dazu auffordern, noch mehr zu suchen. Sie haben genug, wenn andere sie dazu auffordern, abzugeben. In beiden Fällen haben sie in Jesus sowohl Gewinn als Verlust. Was man verlieren sollte, hat man in Christus verloren. Was man gewinnen sollte, das hat man in Christus gewonnen. Das ist die Botschaft, ganz besonders der Verse 9 bis 11. In den Versen 9 bis 15, wir gehen heute Abend also etwas weiter, in den Versen 9 bis 15 begründet er seine Aufforderung in Vers 8, wo er sagt, dass niemand sie wegstehlen soll von Jesus Christus. Sie sollen ihm die Treue halten. Wir haben hier in diesem ganzen Abschnitt einen Aufruf zur Treue gegenüber Jesus Christus. Warum sollen sie Jesus treu sein? Warum sollen sie sich nicht zum Raub machen lassen? Einmal, weil sie an Jesus Christus genug haben. Zweitens, Vers 12. Weil sie sich zu Jesus Christus bereits bekannten. Das geschah an zwei Stellen. Er nennt die zweite Stelle in der Reihenfolge, wie sie vorkommen in unserem Leben, an erster Stelle. Das ist die Taufe. Das, was an erster Stelle kommt, ist der Glaube an Jesus Christus. Wir lesen Vers 12. Ihr wurdet ja mitbegraben mit ihm in der Taufe. In welchem, das heißt in Christus, Vers 11, schließt mit dem Namen des Christus. In diesem Namen wurdet ihr auch mit auferweckt, durch den Glauben an das Wirken Gottes, der ihn von den Toten weckte. Nehmen wir das zweite zuerst, denn das kommt in unserem Leben zuerst. Jesus Christus ist auferweckt worden. Er starb, davon hatte Paulus eben gesprochen, wenn er sagte, dass wir in Christus beschnitten sind. In seinem Tode sind wir nicht nur beschnitten, sondern abgeschnitten. Wir haben alles verloren, unser Leben. Mit Christus sind wir identifiziert. Und wenn wir nun an Jesus Christus glauben, dann sind wir eins mit ihm geworden, so wie die Rebe am Weinstock, von der wir eben gesungen haben, so wie die Rebe mit dem Weinstock verwachsen ist, So sind wir mit Jesus Christus verwachsen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir eins mit Jesus Christus. Und dann ist sein Tod unser Tod. Seine Auferstehung unsere Auferstehung. Das heißt, die Geschichte von Jesus Christus wird zu unserer Geschichte. Sein Tod ist mein Tod. Seine Auferstehung meine Auferstehung. Und dadurch bin ich zu neuem Leben gekommen. Als Jesus auferweckt wurde, wurde die Kraft Gottes zur Schau gestellt oder wirksam. Durch den Glauben an das Wirken Gottes, der ihn von den Toten weckte. Und so wie Gott Jesus von den Toten auferweckte, so hat er mich aus dem Tode auferweckt, als ich an Jesus glaubte. Es ist nicht nur so, dass Jesus seine Geschichte, meine Geschichte wird, sondern ich beginne einen neuen Abschnitt in meiner Geschichte. Und das Wirken Gottes ist in Kraft bei mir und bringt mich zu neuem Leben. Darauf kommt die Taufe. Paulus darf sich auf diese Taufe berufen. Denn wenn die kolossischen Christen wirklich zu Jesus gefunden haben, dann haben sie das auch bezeugt in diesem Zeugnisakt. Und wenn das geschehen ist, dann kann Paulus sich darauf berufen und sagen, ihr habt doch euer Leben Jesus gegeben im Glauben. Ich darf doch daran anknüpfen. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann seid ihr verpflichtet, ihm die Treue zu halten. Und das habt ihr doch in der Taufe bekundet. Ja, ihr habt in der Taufe bekundet, dass ihr begraben seid. Euer vergangenes Leben ist verschwunden. Taufe ist nämlich ein Begräbnis. So wie man ins Wasser gelegt wird und von der Oberfläche verschwindet, so ist man im Geiste von dieser Welt verschwunden. Mit Christus sind wir dieser Welt gestorben und zu neuem Leben hervorgegangen. Das bezeugen wir in der Taufe. Und Paulus sagt, wenn ihr das bezeugt habt, dann habt ihr euch verpflichtet. Petrus nennt die Taufe ein Engagement. Und Paulus spricht davon, dass wir auf Christus getauft sind, den Herrn. Das heißt, darin bekunden wir, dass Jesus Christus unser Herr geworden ist. Und dann dürfen wir nicht mehr zurück. Wenn wir uns für Jesus entschieden haben und dieses bezeugt haben, dann sind wir ansprechbar auf unsere Loyalität. Diese Loyalität spricht Paulus hier an. Aber er geht noch weiter und gibt einen weiteren Grund an, weshalb sie Jesus die Treue halten sollten. Er sagt, sie seien Beschenkte, dreifach Beschenkte. Und wie sollte man jetzt dieses alles rückgängig machen wollen und sich einer anderen Lehre hingeben, die einem dieses gar nicht gibt, sondern eigentlich dieses nimmt? Wenn wir von Jesus Christus beschenkt sind, sollten wir uns selbst nicht zum Raub machen lassen. Und wir sollten nicht das von uns rauben lassen, was uns geschenkt wurde. Und was ist das? Das erste, das Paulus nennt, ist das neue Leben, das er schon angedeutet hat in Vers 12. Auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Unbeschnittenheit eures Fleisches, machte er lebendig mit ihm. Wenn wir an Christus glauben, haben wir das Leben von Jesus Christus bekommen durch den Heiligen Geist. Wir sind beschenkt worden mit diesem Leben. Und das sollen wir uns nicht nehmen lassen durch falsche Lehre. Paulus sagt, wenn wir nach dem Fleisch leben, sind wir dabei zu sterben. Und darüber sollte man sich nicht hinwegtäuschen. Er meint, was er sagt. Zweitens, er schenkte euch ja in Gnade alle Übertretungen. Das gegen uns lautende Schreiben mit seinen Bestimmungen, das uns entgegenstand, hat er ausgelöscht. Und er hat es aus der Mitte weggenommen, da er es ans Kreuz nagelte. Als Jesus Christus am Kreuz starb, wurde er, bevor er dort starb, wurde er ans Kreuz genagelt. Und weil Jesus meine Sünden, Petrus sagt, an seinem Leibe auf das Kreuz trug, auf das Holz, deshalb wurden unsere Sünden an das Kreuz genagelt. Paulus vergleicht das mit einer Schuldschrift. Wir waren Gott eine ganze Menge schuldig. Wir hatten alles verbrochen. Die Bibel sagt, wenn wir ein Gebot übertreten, dann sind wir des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Und wir schulden Gott die Einhaltung aller 10 Gebote und aller Gebote. Wenn wir nur ein Gebot übertreten haben, dann haben wir uns ganz schuldig gemacht an Gott. Und es macht nichts aus, wer es ist und was er gemacht hat. Jakobus sagt, wir sind alle da im gleichen Boot. Und da können wir mit unseren frommen Leistungen kommen, die wiegen überhaupt nicht auf. Und jetzt gibt es von diesem heiligen Gott, der nicht eine Sünde dulden darf, eine Schuldschrift. Und die können wir nicht bezahlen. Aber Jesus hat diese Schuldschrift genommen und mit sich ans Kreuz nageln lassen. Und Paulus sagt, wenn wir diesen Kreuzestod für unseren Tod halten, wir glauben, was die Botschaft von Christus sagt, dass das an unsere Stelle geschah, dann wird uns das gut geschrieben. Die Schuldschrift wird gestrichen. Sie ist aus der Mitte genommen. Sie ist gelöscht, heißt es in Vers 14. Und so darf uns alle Schuld geschenkt werden, heißt es am Ende von Vers 13. Er schenkte euch ja, und hier steht ein besonderes Wort im Griechischen für Vergebung. Wir haben im Grunde zwei Wörter, die für Vergebung gebraucht werden. Und das eine heißt begnadigen oder in Gnade oder in gnädiger Weise schenken. Und das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Das andere Wort, das wir im Vater unser haben, vergib uns unsere Schuld, heißt eigentlich erlassen. Wir hatten es schon in Kapitel 1, die Erlassung unserer Schuld. Das heißt, Gott nimmt Abstand davon. Beide drücken etwas aus über die Sache der Vergebung. Hier heißt es, dass er aus Liebe und Gnade, wie wir eben im Epheserbrief hörten, aus Liebe und Gnade und Barmherzigkeit hat er unsere Schuld uns geschenkt, weil Christus sie getragen hat ans Kreuz und dort gebüßt hat. Weggenommen, da er es ans Kreuz nagelte. In Vers 15 haben wir das Dritte, das uns geschenkt worden ist, mit Jesus Christus, und weshalb wir uns nicht zurückziehen sollten davon durch eine falsche Auffassung von Jesus oder von der Erlösung. Es gibt keinen anderen Weg, in die Gunst Gottes zu kommen, als über Jesus Christus und sein Kreuz. Hier sagt Paulus in Vers 15, nachdem er Fürsten und Mächte ausgezogen hatte, stellte er sie in Freimut öffentlich zur Schau, da er sie wie Gefangene im Zuge seines Triumphes führte in ihm. Hier ist von einem Triumph die Rede. Dies ist ein Anspiel auf die Sitte römischer Generäle oder auch Kaiser, eine pompöse einen großartigen Einzug zu halten in Rom, wenn man siegreich von einer Schlacht zurückkehrte. Da hat man die hohen Gefangenen, möglichst den König oder die feindlichen Generäle, da mitgeschleppt. Die wurden dann anschließend, wenigstens zum Teil vielleicht, hingerichtet. Aber jetzt wurde zur Schau gestellt, schaut einmal, ich bin es, der diese Feinde, schaut einmal, wie groß sie sind, ja. Da ist der König, aber ich bin stärker als jener starke Mann. Das sollte das darstellen. Ja. Und so wurde ein großer Triumphzug gehalten. Paulus nimmt an mehreren Stellen Bezug auf diese Sitte und sagt, so hat Gott Christus den Sieger in einem Triumphzug geführt. Wann geschah das? In diesem Triumphzug wurde der Feind angeprangert oder an den Pranger gestellt. Kennen Sie den Ausdruck? Wenn Sie, wo ist dieses Kriminalmuseum? Wir haben es mal, wie? Rottenburg, ja. Da können Sie noch einen richtigen Pranger sehen, an den Sie Leute, die zum Spott ausgestellt wurden, gebunden haben. So hat Gott Satan zur Schau gestellt, gleichsam. Das heißt, ich müsste das etwas deutlicher machen. Jesus Christus hat den Feind an zwei Stellen besiegt. Es heißt am Anfang von Vers 15, nachdem er in Fürsten und Mächte ausgezogen hatte. Jesus Christus hat den Feind, der hier als Fürst hingestellt wird, als Macht, er hat ihn ausgezogen. Das heißt, er hat sein königliches Gewand ihm genommen. Er ist nicht mehr König. Wie hat Jesus das am Kreuz getan? Denn am Kreuz geschah das. Die Bibel nennt den Satan den Gott dieser Welt oder auch den Fürsten dieser Welt. Wieso ist er Fürst dieser Welt? Weil er im Garten Eden Adam und Eva und alle ihre Nachkommen von Gott weggestohlen hat. Sie haben ihm die Treue entsagt, gekündigt und hörten nun auf Satan und wurden ihm somit hörig. Und seitdem ist die Menschheit unter der Herrschaft Satans. Wir hörten heute Abend davon im Epheserbrief. Es ist richtig, der Epheserbrief läuft in manchen Stücken parallel mit dem Kolosserbrief. Dort spricht Paulus davon, dass Menschen in dieser Welt, alle Menschen, unter der Herrschaft Satan sind. Und nun will Gott uns wieder zurückhaben. Er liebt uns und er will nicht, dass wir untergehen in der Herrschaft Satans, denn er ist ein furchtbarer Herrscher. Er will uns retten aus seinen Klauen. Aber wie tut er das? Menschen sind des Todes schuldig, weil Gott sie strafen muss mit dem ewigen Tod. Und nun hat Jesus diesen Zorn Gottes gegen die Sünde auf sich genommen. Und er ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Nun sagt Paulus, wenn einer für alle starb, dann sind alle gestorben. Wenn alle Menschen gestorben sind, hat Satan kein Reich mehr. Und so ist Satan als König ausgezogen, das heißt entkleidet, seiner Macht entkleidet. Sie sagen, das ist aber nicht wahr. Er ist immer noch da und Menschen hören auf ihn und nicht auf Gott. Ja, aber Sie müssen nicht vergessen, dies ist juristisch gesprochen und es ist eine Juristik oder ein Verfahren, das Gott vollkommen ernst nimmt. Und wenn Sie und ich diesen Akt Gottes in Christus am Kreuz im Glauben annehmen, dann handelt Gott, wie es heißt in Kapitel 1 dieses Briefes, und entzieht uns der heutigen Macht Satans, weil er im Prinzip gerichtet ist. Er hat kein Recht, seine Klauen müssen uns loslassen. Und jeder, der sich retten lassen will, kann nicht zurückgehalten werden von Satan. Er hat absolut keine Macht. Er ist entmachtet worden am Kreuz. Sodass, wenn heute sich jemand retten lassen will, geht das ohne weiteres. Er kann nicht zurückgehalten werden. Ja, Sie sagen vielleicht, aber ich weiß von belasteten Leuten und so weiter, die hatten große Schwierigkeiten. Moment einmal. Passen wir auf, was wir sagen. Die sogenannte Seelsorge an Belasteten macht eine Menge Behauptungen, die nicht stimmen. Sobald ein Mensch wirklich an Jesus Christus glaubt, hat Satan keine Macht über ihn. Ja, aber ich weiß, dass er noch geplagt wurde. Geplagt ist etwas anderes. Anfechtung ist wie ein gebundener Löwe. Der brüllt zwar, aber er kann sich nicht bewegen. Satan kann seinen Anspruch vielleicht geltend machen wollen, aber er kann ihn nicht behaupten. Und sobald jemand wirklich im Glauben das annimmt, hat Jesus die Herrschaft in seinem Leben übernommen. Und mit der Zeit muss Satan zurückziehen und diese Anfechtungen dürfen weichen. Satan, Jesus ist stärker denn Satan. Und er hat diese Macht gezeigt am Kreuz. Aber nicht nur am Kreuz. Auch in der Auferstehung. Wir können das so lesen in Vers 15. Nachdem er in seinem Tode Fürsten und Mächte, das heißt Satan und seine Mächte, ausgezogen hat, entmachtet hat, stellte er sie in seiner Auferstehung in Freimut öffentlich zur Schau. In der Auferstehung hat er Satan besiegt, in dem Sinne, dass er dem Tode die Macht nahm. Denn die Macht Satans ist im Tode am stärksten. Aber indem Jesus den Tod überwand, er konnte nicht zurückgehalten werden, diesem Tode, hat er die Burg Satans gestürzt. Denn dort, wo Satan am stärksten war, hat Jesus die Burg durchbrochen, sodass Satan machtlos da ist. Und das ist wie wenn jemand eine Burg einnehmen würde, und dann ist der, der Burgherr war, an den Pranger gleichsam gestellt. Er ist dann machtet bloßgestellt. Er ist schwach. Ja. Und so hat Jesus in seiner Auferstehung gezeigt, er hat sich selbst gezeigt. Und er war der Beweis, dass er Sieger war über den Satan. Und so war Satan in den Schatten gestellt. Er war vom Fenster weg. Jesus ist im Triumph Sieger gewesen. Was hat das mit mir zu tun? Das ist jetzt mein Sieg. Denn Jesu Geschichte ist meine Geschichte. Und sein Triumph ist heute mein Triumph. Und so habe ich Sieg. Von diesem Sieg haben wir gesungen. Im ersten Lied, das wir heute Abend sangen. Das haben wir. Im zweiten Vers, glaube ich, war das. Wie hieß das Lied nochmal? Seliges Wissen, ja. Und im zweiten Vers wird aufgezählt, was wir an Jesus haben. Unter anderem Sieg über Sünde. Ja. Sieg über Satan. Und wenn wir nun so beschenkt sind mit dem Wesentlichsten, Vergebung unserer Schuld, neues Leben, Triumph und Sieg über Sünde und Satan, warum sollten wir ein solches dreifaches Geschenk fahren lassen und einer Ideologie nachgehen, die das nicht geben kann? Es kann uns es nur rauben und man kommt in eine größere und schwierigere Bindung hinein. Warum? Paulus ruft sie auf. Mit diesem klaren Licht zeigt er ihnen, dass es uns nichts gibt, wenn wir dieses Licht verlassen. Wir können nur in die größte Dunkelheit stürzen. Wir gehen weiter und kommen zu einem neuen Abschnitt in Kapitel 3, innerhalb von Kapitel 3. Es ist der dritte. Das Kapitel, sagten wir, war aufzuteilen in drei Abschnitte. Im ersten, in den ersten fünf Versen, spricht er von seinem Ringen. Da deutet er an, wie er um sie bemüht ist. Kapitel 2 ist ja das Korrekturkapitel im Kolosserbrief. Und er fängt an und sagt, dass er um sie bemüht ist. Und in den Versen 6 bis 15 ruft er auf zur Treue. Und das haben wir jetzt besprochen. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Das ist eine Warnung vor falscher Abhängigkeit. Eine Warnung vor falscher Abhängigkeit. In diesem Abschnitt haben wir eigentlich eine dreifache Warnung. In Vers 16, es richte euch niemand. Vers 18, lasst niemanden euch den Kampfpreis absprechen. Und dann in Vers 20, was lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Das ist eine dreifache Warnung hier. Und jedes Mal geht es um eine falsche Abhängigkeit. Und vor dieser falschen Abhängigkeit warnt Paulus. Bevor ich den Text lese, will ich die Frage, die bei Ihnen vielleicht aufgekommen ist, beantworten: Was ist falsche Abhängigkeit? Nun, das wird er zeigen in diesem Text. Aber ich kann das jetzt schon einmal zusammenfassen. Falsche Abhängigkeit ist Abhängigkeit von irgendetwas, das nicht Jesus meint. Das uns von Jesus wegnimmt, das außer Jesus liegt. Das ist falsche Abhängigkeit. Wir sollten nur von Jesus Christus abhängig sein in unserer Beziehung zu Gott. Zweitens, falsche Abhängigkeit ist im Gegensatz zur Abhängigkeit von Jesus Christus Abhängigkeit von Menschen. Denn in Jesus Christus werden wir in der Tat abhängig von Gott und das ist unsere Gesundung. Aber sind wir nicht von Jesus abhängig, dann haben wir nichts mit Gott zu tun und dann werden wir abhängig von Menschen, ja unter Umständen auch von Satan. Aber es geht über Menschen. Denn die lehren Dinge, die uns in diese falsche Abhängigkeit bringen. Wir werden also von menschlichen Auffassungen hier abhängig, von ihren Vorschriften. Und drittens, es führt dazu, dass wir auf die Leistung Jesu Christi verzichten müssen, weil wir nicht mehr mit ihm rechnen und dann haben wir nur unsere eigene Leistung übrig. Alle Religion von A bis Z außerhalb des Weges Jesus zum Vater ist im Grunde Eigenleistung. Keine Religion, ob christlich oder nicht christlich, kennt diese stellvertretende Leistung Jesu Christi. Nur in Jesus Christus haben wir stellvertretende Leistung, wo wir nichts zu tun brauchen, sondern wir können uns verlassen auf den Einsatz eines anderen, der beides Gott und Mensch war und so eine echte Brücke ist, die trägt und die die Kluft überbrücken kann. Alle anderen Brücken kommen nicht ans andere Ufer, auf die andere Seite und wir müssen wieder in die Tiefe stürzen. Aber Jesus ist eine Brücke, die reicht hinüber und sie trägt. Alle anderen Brücken sind nicht genug, denn sie bedeuten unsere eigene Leistung und da kommen wir nicht an. Jesus sagte einmal zu einem sehr frommen Mann, einem jüdischen Lehrer: Niemand kommt in den Himmel, niemand fährt gen Himmel, als der, der vom Himmel gekommen ist. Niemand. Er war es, der vom Himmel gekommen war. Und wenn jemand sich zu ihm gesellt und mit ihm geht, dann kommt man hin. Aber niemand sonst als Jesus kann diese Kluft überbrücken zwischen uns und Gott. Es musste jemand von der anderen Seite kommen und diese Brücke schlagen. Und wenn wir jetzt über Jesus zurück mit ihm gehen, dann können wir ankommen, sonst nicht. Wir kommen also in eine falsche Abhängigkeit. Wir haben hier etwas besondere Probleme, die aber auch immer wieder in verschiedenen Religionen vorkommen. Und obwohl sie sehr genaue Bezeichnungen sind, kann der eine oder andere vielleicht sie identifizieren in Meinungen und religiösen Gedanken, die heute auch noch kursieren. Es richte euch also nicht jemand in Sache Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder ein Neumond oder Sabbate, die alle Schatten sind der Dinge, die kommen sollten. Der Körper, das heißt die eigentliche Sache, ist aber Christus. Erkennen Sie diese Regelungen? Es gibt Leute, die sagen, das darf man nicht essen, das ist und das muss man essen und so weiter, das darf man nicht trinken. Und dieses Fest muss man halten, das darf man nicht halten und so weiter. Tage werden vorgeschrieben, Sabbate, den Sabbat muss man halten, den siebten Tag. Das sind Probleme. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, hier Paulus spricht aus dem Munde von Jesus Christus. Er sagt, was ich schreibe, sagt Jesus Christus. Lasst niemand euch da einbilden, dass es auf diese Dinge ankäme. Nein. Jesus Christus hat das ganze Gesetz gehalten. Das durfte ich gestern Abend noch einmal sagen in einem kurzen Gespräch hinterher. Jesus Christus hat das ganze Alte Testament gehalten. Und wenn ich Jesus habe, habe ich die Einhaltung aller Gebote. Und nachdem Jesus gekommen ist, feiern wir den ersten Tag, weil wir seine Auferstehung feiern, seinen Sieg. Er hat etwas Neues hervorgebracht. Ein neues Jahr ist angebrochen, ein neuer Tag. Und deshalb feiern wir den ersten. Und wer dann noch zurückgehen will zum siebten, das ist wie wenn er zurückgehen wollte zur ersten Stiftung Gottes, die für Israel war. Und da muss er wieder aber zurück ins Gesetz und eigene Leistung, zur eigenen Leistung zurück. Das ist, was das Gesetz bedeutet. Wenn man sich beschneiden lassen will, wenn man den Sabbat halten will, wenn man alle jene Regelungen halten will, dann kommt man wieder unter die Anklage Gottes. Denn man kann es nicht einhalten. Wenn man anfangen will, irgendwo im Gesetz anfangen will, es zu halten, ist man verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten, sagt Paulus. Das geht nicht. Und dann kommt man, sagt er in Galater Kapitel 3, unter den Fluch. Denn verflucht ist jeder, keine Ausnahme, der nicht bleibt, immer, kein Tag ausgenommen, in allem, dreimal absolut. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in allem, das geschrieben steht, es zu tun. Wenn einer einmal fehlt, an einer Stelle, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. So sagt es Jakobus in Kapitel 2, Vers 10 seines Briefes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir bei Jesus bleiben. Denn dann haben wir in Christus die zweifache Erfüllung des Gesetzes. Warum zweifach? Erstens, er hat die Vorschriften, das primäre Gesetz gehalten. Du sollst nicht, alles das hat er eingehalten. Und zweitens, so wie in unserer Verfassung, so war es auch in Israel. Nicht nur gibt es die Grundregelung, das Grundgesetz, das einzuhalten ist, es gibt noch das Strafgesetzbuch. Wenn in diesem Buch nicht eingehalten wird, dann kommt man unter die Regelungen des Strafgesetzbuches. Und Jesus hat auch die Strafe auf sich genommen. Er hat selbst das Gesetz gehalten und hat an meiner Stelle nicht nur dieses Gesetz gehalten, sondern auch die Strafe auf sich genommen, sodass ich vom ganzen Gesetz frei bin. So sagt Paulus, ist Christus am Ende des Gesetzes. Für jeden, der an ihn glaubt, ist das ganze Gesetz erfüllt und er ist jetzt gerecht vor Gott. Fertig. Nichts mehr gibt es zu tun. Nur noch sich zu freuen, aus Dankbarkeit für Gott zu leben in Jesus Christus. Wie das aussieht, wird er in Kapitel 3 sagen. Aber jetzt ist er noch bei der Korrektur. Es richte euch also nicht jemand. Lasst niemand da auf den Richterstuhl steigen und euch also da belehren. In Sache Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder einen Neumond oder Sabbate, die alle Schatten sind. Auch heute noch. Wenn Sie das Neue verstehen wollen, im Neuen Testament, gehen Sie zurück ins Alte Testament. Da sind Sie schattenhaft angedeutet. Man kann heute noch viel vom Evangelium lernen im Alten Testament. Aber wir sind nicht unter dem Alten Testament. Aber wir stöbern da rum und lernen eine ganze Menge über, wie Gott denkt. Wie barmherzig er ist und wie heilig er ist und so weiter. Sie sind heute noch Schatten von dem, das kommen sollte. Aber das, was kommen sollte, ist schon gekommen. Der Körper, das heißt, das den Schatten wirft. Ja? Am Tage, wenn die Sonne richtig scheint, können Sie, wenn Sie hier an dieser Straße sind, jemanden feststellen, der auf der anderen Seite ist. Sie sehen nicht ihn, aber er wirft seinen Schatten. Ich weiß nicht, ist das möglich? Wo kommt die Sonne her? Also wenn, ist das Süden oder Nord? Nord, also da würde die Sonne nicht von dort kommen wahrscheinlich. Dann stehen sie auf der Seite. Dann kommt jemand von der anderen Seite und die Sonne also lässt einen Schatten ja, entstehen. Und sie sehen den Schatten, ja? Und der Körper, der ist noch nicht sichtbar. Im Alten Testament war der Schatten da, aber Jesus war der Körper. Er war das eigentlich. Das heißt, das ganze Alte Testament ist in einem gewissen Sinne eine Abbildung von Jesus Christus. Wie minderwertig dieses alles ist, wenn man sich daran hängt und davon abhängig machen will. Vers 18. Dort haben wir den zweiten Teil dieser Warnung. Lasst niemanden euch den Kampfpreis absprechen. So tun, als ob er der Kampfrichter wäre. Der einen selbstgewählten Weg geht und sich erfreut an demütiger Gesinnung und Verehrung der Engel, der sich vergebens in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat, der aufgeblasen ist von dem Denken seines Fleisches und der sich nicht hält an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Sehnen sich darreicht und zusammengefügt wird und so ein Wachstum erfährt, das Gottes ist. Ich ermutige Sie, diese Verse, besonders den zweiten Teil von Vers 18 oder einfach Vers 19 nur einmal richtig zu studieren. Denn da haben wir ein sehr viel in Bezug auf normales Zusammenleben von Christen. In Vers 18 haben wir die Beschreibung der Irrlehre, die in Kolosse sich anbot. Hier haben wir vielleicht fast die klarste Beschreibung. Wir haben andere Andeutungen. Wir können sie nicht bezeichnen. Jemand fragt in diesen Tagen, was war denn das für eine Irrlehre? Niemand weiß es. Von der Korrektur hier erfahren wir einiges, was dort gelehrt wurde. Aber ich glaube, das ist gut so. Denn verschiedene Elemente von dem, was wir in Kolosser 2 haben, findet man immer wieder in falscher Lehre. Und so kann man vom Kolosserbrief eine Menge Hilfe bekommen in solchen Fällen. Also, es geht hier um jemanden, Paulus spricht von einem Menschen offenbar, es dürfte also einer sein, der besonders dafür verantwortlich war. Er war sehr demütig, er gefiel sich in demütiger Gesinnung. Das Wort, das hier gebraucht wird, kann dieses bedeuten. Der sich gefällt oder der sich erfreut, darin ist seine Freude, dass er demütig ist. Ja. Gibt es das? Kann man sich erfreuen an der eigenen Demut? Dann ist die Demut weg, nicht wahr? Demut hat es an sich, ja, die ist merkwürdig. Sobald man sich ihrer bewusst ist, ist sie weg. Sie lebt im Schatten der Objektivität. Das heißt, wenn wir uns für andere interessieren und für den Herrn und so weiter, und dann vergessen wir von uns selbst und dann kann die Demut da zu Hause sein. Ja. Aber sobald ich sie anschaue, oh, dann flieht sie. Kann sie nicht ertragen. So schüchtern ist sie. Aber sie kann simuliert werden. Es gibt Schauspieler. Und die sehen wirklich fromm aus. Täuschen fromm. Sie überzeugen wirklich. Das war der Fall hier in Kolosse. Ich weiß nicht, ob ich jemanden überzeugt habe von meiner Demut. Ich glaube, mein Stolz ist zu offensichtlich. Aber das gibt es. Menschen können so tun, als ob. Und es gibt das, man kann eine gewisse Freude daran haben. Man kann sich da gefallen. Und dann ist hier weiter die Rede von Verehrung von Engeln. Von diesem sprach ich, glaube ich, gestern Abend schon. Das war im Judentum eine Gefahr, dass man die Engel so hoch hielt, so viel von ihnen hielt, sie hatten ja große Dienste getan im Alten Testament, dass man sie geradezu verehrte und ihnen eine Ehrerbietung entgegenbrachte, die eigentlich nur Gott entgegengebracht war. Da. Aber wir haben etwas Ähnliches. Wir haben dieses heute noch. Es gibt Menschen, die verehren Engeln und beten zu ihnen. Und dann gibt nicht nur Engel, sondern solche, die heilig gewesen sein sollen und nach ihrem Tode heilig gesprochen wurden. Und zu denen richtet man dann Gebete, die man aber nur zu Gott richten sollte. Ich gehe in Bayern auf einer Straße und an einem Brunnen vorbei und lese da zu meinem Erstaunen ein Gebet, das an Maria gerichtet ist. Und da wird Maria als Brunnenquell betrachtet. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Nur Jesus ist unser Brunnenquell. Quelle des Lebens kann nur Jesus sein, nicht Maria. Da wird sie wie Gott selbst betrachtet. Das ist, was hier gemeint ist. Ja? Dazu dürfen wir uns nicht hinreißen lassen. Davon muss man wegkommen. Entweder Maria oder Jesus, aber nicht beides. Wie stimmt das miteinander? Diese Frage hörte ich in diesen Tagen. In der Tat, die darf gestellt werden. Entweder oder. Es gibt nur einen, der ein Weg ist zu Gott. Und der ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Mittler, auch nicht zwischen uns und Jesus. Denn Jesus ist der Barmherzigste, den es geben könnte. Er war barmherziger selbst als seine Mutter, weil er Gott war, der seine Mutter geschaffen hat. Einmal. Nicht als Mensch war er ihr Sohn. Der sich in diesen Dingen erfreut, darin hat er seine Freude. Und dabei geht er einen Weg, den er selbst gewählt hat. Er ist also nicht ein Weg im Zeichen der Herrschaft Gottes, wo sein Wille jetzt maßgebend ist. Im Raum der falschen Lehre hat der eigene Wille sehr viel Spielraum. Aber wenn man Jesus nachfolgt, gilt nur sein Wille. Das ist schwer für viele Leute, aber nur dort ist unser Heil. Der sich vergebens in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat. Und sie sagen, aber wir auch nicht. Nein, das stimmt. Aber vergessen Sie nicht, es geht hier um das Eigentliche. Und wenn jemand falsche Lehre in die Welt setzt, dann ist er der Urheber dieser Lehre. Dann ist er aber verpflichtet, Beweise zu liefern für die Wahrhaftigkeit dieser Lehre. Und wenn er nicht gesehen hat, wovon er spricht, dann hat er kein Recht zu sprechen. Wir aber haben einen, der hat Gott gesehen, der ist von dort gekommen. Wir haben einen, der Gott in Menschengestalt war, und der von Menschen gesehen wurde. Das Zeugnis der Heiligen Schrift des Neuen Testamentes ist Zeugnis von Menschen, die gesehen haben. Wir haben gesehen, wir haben gehört, wir haben betastet, wir haben beschaut. Dies sind Augenzeugen, die hier sprechen. Paulus auch ebenfalls. Wenn solche als Apostel auftreten wollen, dann müssen sie Augenzeugen gewesen sein. Und Jesus und seine Apostel haben die Wahrheit gesehen und sind Zeugen, echte Zeugen. Und diese Zeugnisse haben sie hinterlassen. Und wir haben festgestellt, sie sind wissenschaftlich zuverlässig. Sie sagen wissenschaftlich? Ja, ich sage wissenschaftlich. Geschichtlich gehören sie zu den zuverlässigsten Memoiren, zu den zuverlässigsten Manuskripten, Berichten, die wir aus alter Zeit haben. Sie können hingehen, wo Sie wollen. Es gibt kein Thema aus dieser antiken Zeit, das überhaupt nur annähernd so gut bezeugt ist, wissenschaftlich bezeugt ist, als die Sache um Jesus. Und sie sind ständig umgangen in der antiken Geschichte. Hat einer von ihrer Lehre in der Altertumsgeschichte von Jesus ausführlich gesprochen, von seiner Auferstehung und so weiter? Es wird umgangen, als ob es nicht gewesen wäre. Sie können lernen von den Römern, die zu Jesu Zeit lebten, ausführlich, aber nicht von Jesus. Wie wenn er nur irgendein Bauernsohn wäre, ja, für den brauchen wir uns nicht interessieren. Dabei gibt es aber allerhand Bauernsöhne, die etwas wurden in den Augen von Menschen. Ja. Die kommen dann in der Geschichte hoch und die verehrt man heute. Aber Jesus nicht. Das ist, weil etwas in uns sich dagegen sträubt, es wahr sein zu wollen. Dass es wahr sein darf, nicht wahr? Es darf nicht wahr sein. Denn zu viel ist auf dem Spiel in meinem Leben und im Leben eines jeden Lehrers, der aus dem, dieser Dinge auf dem Weg geht, aus dem Weg geht. Und jedes Professors, der dem Thema aus dem Weg geht. Die Professoren, die die Geschichtsforschung betreiben, die sind verantwortlich dafür, dass dies gelehrt werden müsste, aber sie tun es nicht. Zu viel ist in ihrem Leben auf dem Spiel. Sie können es sich nicht leisten. Ihr ganzes Leben müsste sich ändern. Sie müssten die Ehre von Menschen aufgeben. Das geht nicht. Aber eines Tages, täuschen wir uns nicht, eines Tages werden alle diese Professoren, alle diese Lehrer, alle ihre Lehrer, alle meine Lehrer, die werden am jüngsten Gericht dort vor dem Thron stehen. Und da werden sie den sehen, von dem sie heute nichts wissen wollen. Alle Politiker werden dort stehen. Können Sie sich vorstellen? Stalin, Khrushchev, Gorbatschow, Kohl, Bush, wie sie alle heißen. Die werden dort alle stehen. Ich weiß nicht, wie jeder einzelne von Ihnen heute zu Jesus steht. Wir alle werden dort sein. Sie sagen vielleicht nicht beim jüngsten Gericht. Wir werden da sein. Wir werden nicht ins Gericht kommen. Wir werden zugegen sein. Wir werden das alles sehen. Es wird sich vor unseren Augen abspielen. Wir werden das sehen dürfen. Wir sind schon dabei. Wir sind dann schon sichergestellt. Aber wer nicht durch das Blut Jesu Christi gewaschen wurde und dessen Name nicht eingetragen wurde in das Buch des Lebens, es wird kontrolliert werden noch an jenem Tage, der wird dabei sein. Jetzt Vers 19. Und der sich nicht hält, übrigens am Ende heißt es, in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat, der aufgeblasen ist von dem Denken seines Fleisches. Das heißt, sein Denken ist von der Diesseitigkeit gekennzeichnet. Das ist, was falsche Lehre charakterisiert. Ja, einiges ist jenseitig, aber nicht vom Licht Gottes gekennzeichnet. Es kommt von der Diesseitigkeit her. Und der sich nicht hält an das Haupt. Das ist der kritische Punkt. Da kommt er wieder auf das Eigentliche. Mit Jesus hat das nichts zu tun. Mit ihm ist er nicht verbunden. Er hält sich nicht an Jesus. Das ist aber das Wesentliche. Und wenn man noch so schwach ist, man darf sich bei Jesus festhalten und sich an ihn klammern. Jesus kann tragen. Der sich nicht hält an das Haupt, von dem aus der ganze Leib, denn solche, die an Jesus hängen, bilden einen zusammenhängenden Leib, sind eine Familie, von dem aus der ganze Leib das Wachstum erfährt. Was für ein Wachstum? Durch die Gelenke. Christ, ich weiß nicht, wer eigentlich hier Christ ist. Einer reicht dem anderen nach. In der Begegnung miteinander sind wir wie Glieder, die mit einem Gelenk verbunden sind. Wir sind alle Glieder am selben Leib. Aber wo wir uns einander begegnen, das kann immer wieder verschieden sein, sind wir so fest verbunden, wie Glieder mittels eines Gelenkes miteinander verbunden sind. Und in der Begegnung reichen wir wie ein Glied über einem Gelenk dem anderen Glied darreicht. So reichen wir da kurze Gespräche, ja, längere Gespräche, in der regelmäßigen Zusammenkunft, in spontanen Begegnungen, in Briefen und so weiter. Wir reichen einander da. Und so wachsen Christen. Aber das Wachstum ist eigentlich Gottes Wachstum. Wir bezeugen nur das, was er gesagt hat, aber es ist sein Wort, das eigentlich zum Wachstum beiträgt und sein Heiliger Geist, der in uns etwas ausrichtet. Aber wir zitieren sein Wort, wir sprechen über sein Wort. Durch die Gelenke und Sehnen sich darrecht und zusammengefügt wird, noch stärker zusammen verbunden wird und so ein Wachstum erfährt, das Gottes Wachstum ist. Und jetzt die letzte Warnung. Wenn ihr also mit Christus, dem Elementaren der Welt, das heißt dem Ersten, dem Gesetz, Moses und so weiter, der ersten Einrichtung Gottes, starbet, was lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als wenn ihr noch in der Welt lebtet? Das ist hart. Für Paulus lebt keiner von uns, der Jesus angehört, in dieser Welt. Jetzt merken Sie, dass es Sprache gibt, die man verstehen muss. Denn dieser Ausdruck, den ich eben gemacht habe, könnte so oder so verstanden werden, nicht wahr? Ich kann sagen, ich lebe in dieser Welt. Ich kann auch sagen, ich lebe nicht in dieser Welt. Und es ist beide Male wahr. Wir müssen also lernen, was ist der Zusammenhang einer Aussage. So muss man seine Bibel lesen. Was heißt das, wenn Paulus sagt, die Kolosser leben nicht in dieser Welt und sollten nicht so tun, als ob sie in dieser Welt lebten? Denn sie leben nicht in dieser Welt. Was heißt das? Das heißt im letzten Sinne, in ihrem Geiste, im Leib, mit dem Leib wohnen sie in dieser Welt. Aber der Leib ist ja auch noch nicht erlöst. Eines Tages wird der Leib erlöst werden, dann wird er nicht in dieser Welt sein. Er wird entrückt werden. Er kommt dann zurück in diese Welt und lebt dann im tausendjährigen Reich in dieser Welt. Ja, aber das ist später. Ja, das ist eine andere Zeit. Heute leben wir mit unserem Leib, der noch nicht erlöst ist, vom Heil erfasst, in dieser Welt. Mit unserem Geist leben wir nicht in dieser Welt, sondern in einer anderen Welt. Wo ist Ihr Geist zu Hause? Bitte, aufwachen. Wo ist Ihr Geist zu Hause? Das ist eine ernste Frage. Wo lebe ich? Wo sind meine Wurzeln? Das ist die Grundfrage. Wo lebe ich? Was interessiert mich? Was begeistert mich? Wo gehen meine Augen, meine Ohren automatisch hin? Was bringt mich von Hocker? Vom Hocker, so sagt man unter einigen Kreisen. Ja? Holt mich, ja? Was stimmt mich an? Wie tut ihr, als ob ihr in dieser Welt leben würdet? Wenn man in dieser Welt nicht lebt, ist man auch nicht der Gesetzmäßigkeit dieser Welt unterworfen. Und das jüdische Gesetz, das mosaische Gesetz, war für Menschen, die in dieser Welt leben, eingerichtet. Es gibt Menschen, die wollen, dass wir das Alte Testament beachten und das Gesetz Moses halten. Bitte, dann müssen wir nach Israel reisen. Denn da gibt es klimatische Gesetze, die können wir nicht in dieser Region halten. Da gibt es Einrichtungen, die können wir unmöglich in Deutschland halten. Das war für ein bestimmtes Volk in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Zeit. Und nicht allgemein gültig für alle Zeiten, für jedes Volk. Denn dieses Volk sollte zugerüstet werden, um den Messias hervorzubringen. Ihre Mentalität, seine Mentalität, die Mentalität da. Seine Mentalität musste geformt werden, sodass dieses Volk imstande war, diesen Messias aufzunehmen und dann die Botschaft von diesem Messias weiterzutragen. Deshalb waren die ersten Boten Juden. Die waren vorbereitet. Die wussten, was Gott hier getan hat. Das ist das Elementare, das Gesetz Moses. Aber wir leben heute in einer Botschaft, die Gültigkeit hat für alle Menschen. Wer Jesus annimmt, der ist fähig, für Jesus Christus zu leben, ob es Winter oder Sommer ist, egal was das Klima ist, irgendwo, der kann für Jesus am Polarkreis leben, der kann für Jesus leben im Äquator. Der kann in irgendeine Kultur gehen und er kann für Jesus leben. Und er kann zu irgendeiner Zeit unter irgendeiner Regierung leben und das Evangelium ist immer noch gültig. Ist das nicht schön? Die Sache mit der Gemeinde Jesu ist so einfach, dass Christen überall in irgendeiner Zeit nach dem Evangelium leben können. Aber sie werden immer weltfremd sein. Denn die Welt tendiert, diese Welt, das heißt die Menschen dieser Welt, tendieren dazu, diese Welt, ihre Umwelt, als ihr Zuhause zu betrachten. Da fühlen sie sich wohl. Und sie sind abhängig davon. Und wenn etwas kaputt geht, dann sind sie verloren. Ja? Sie hängen an diesen Dingen. Aber wir sind nicht abhängig. Unser Haus kann abbrennen. Und wir können glücklich sein in Jesus. Ich empfehle das kleine Büchlein von Modersohn aus meiner Hausapotheke. Lesen Sie die kleine Geschichte da. Ich weiß nicht, auf welcher Blattseite sie steht. Von den Frauen, die alles verloren hatten im Weltkrieg. Und von dem Mann, der sein, der war glaube ich, ein Pfarrer, dessen Haus zerbombt wurde, aber man hat das Klavier noch gerettet. Hat man es auf die Straße getan, hat angefangen, ein Choral zu spielen und zu singen. Sich gefreut in Gott. Das kann nur ein Christ. Ja, das kann nur ein Christ. Er braucht diese Dinge nicht. Ich weiß, das schmerzt, das weiß Paulus auch. Wir können krank sein, aber das tastet nicht das Wesentliche an. Wir können alles verlieren, was diese Welt bietet. Das ist nicht das Wesentliche. Ich habe eine Frau gekannt, die hat schwer gelitten in ihrem Krebsleiden. Und viele haben ihr Heilung angeboten, wenn sie nur glauben würde. Sie hat geglaubt, aber sie ist nicht geheilt worden. Wenn jemand geglaubt hat, dann hat sie geglaubt. Und doch war sie froh im Herrn Jesus. Sie hat sich damit abgefunden. Dies ist dein Wille. Und sie hat ein glänzendes Zeugnis abgelegt vor Ärzten, Krankenschwestern, Besuchern. In Freuden, obwohl im Leid, ist sie gestorben. Aber welch ein Zeugnis war sie für einen Sieg, den nur Jesus geben kann. Das ist das andere. Fasse nicht, koste nicht, berühre nicht Dinge, die alle da sind, um im Verbrauch zu vergehen. Das Mikrofon wird vergehen, meine Uhr wird vergehen, dieser Raum wird vergehen. Wir brauchen es und verbrauchen es. Es wird abgenutzt. Ja? Es vergeht. Das ist das Wesen dieser Dinge. Warum wollen wir dann uns hier Regeln machen? Esse dies, esse das nicht, fasse dieses nicht an, tu das nicht und so weiter. Das sind Dinge, mit denen wir herumgehen, die alle da sind, um im Verbrauch zu vergehen. So hat Gott das eingerichtet. Nach Vorschriften und Lehren, die von Menschen sind, welche Auflagen zwar den Ruf von Weisheit haben, in selbstgewählter Verehrung und demütiger Gesinnung und schonungsloser Behandlung des Leibes, Askese, nicht in irgendwelchem Wert. Sie haben keinen Wert. Was die Frage betrifft, kann ich hier näher zu Gott kommen? Gott ist überhaupt nicht beeindruckt vom Fasten und Einhalten solcher Vorschriften. Wozu dienen sie denn? Paulus sagt, zur Befriedigung des Fleisches. Und das Fleisch wird vergehen. Und was ist dann übrig von der Religion? Nichts. Wir wollen zusammen beten. Wir sind zum Ende von Kapitel 2 gekommen. Kapitel 3 bis morgen warten. O Herr, wir danken dir, dass wir mit dir aus dieser Welt ausgezogen sind, in eine neue Welt, in der wir zu Hause sein dürfen. Und nun sind wir nur noch Pilger und Besucher in dieser Welt. Aber wir sollen ein leuchtendes Zeugnis sein. Wir kommen durch alle Prüfungen hindurch, die auch Menschen um uns her erleben müssen. Aber in diesen dürfen wir bezeugen, dass wir Ewigkeitswerte haben in dir. O Herr, lass uns bessere Zeugen sein von diesem großen Heil, das wir in dir haben.